Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte gerade sagen, wir unterbrechen diesen Podcast für eine wichtige Durchsage, aber wir haben noch gar nicht angefangen. Bevor wir aber jetzt anfangen, wollte ich eine Sache kurz loswerden, eine kurze Service-Information sozusagen. Wie die meisten von euch wahrscheinlich mitbekommen haben, haben Monja und ich einen Online-Kurs, eine Weiterbildung für Coaches, für Heilpraktiker, für Menschen, die mit Menschen arbeiten, namens Human Foundations. Und da wir die schon rausgebracht haben, während wir noch in Produktion waren, stand der Preis dafür noch nie richtig fest. Der ist also mitgewachsen sozusagen. Es gab einen Einstiegspreis und dann wurde das immer ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel Inhalt kam. Und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem mehr als die Hälfte der geplanten Inhalte schon online sind, aber die Inhalte ungefähr doppelt so viel sind wie ursprünglich geplant. Sagen wir es mal so, wir sind an mancher Stelle ein klitzekleines bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und so wurde aus einem sehr kleinen Basic-Kurs jetzt ein bisschen größerer, wenn man das mal so sagen darf.
Ein bisschen.
Allein, ja, um mal ganz kurz die Dimensionen zu teilen. Es war geplant, 2 Stunden über körperliche Einflüsse auf die Psyche zu sprechen. Daraus wurden 10. Es war geplant, dass wir ungefähr 2,5 Stunden Neuro machen. Daraus wurden 9,5. Also allein diese 2 Module sind weit entfernt von dem, was wir ursprünglich geplant haben. Und wir haben für Neuro, was der für die meisten krasseste Teil sein wird, weil man damit so unfassbar viel machen kann, auch noch eine wundervolle Expertin dazu geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Kurs wird teurer. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, den Preis anzuheben. Und zwar am 15.05. Und das wollten wir einmal kurz mit euch teilen. Für alle, die vielleicht schon länger überlegen, der Preis wird um 300 bis 400 € steigen am 15.05. Wer also buchen möchte, sollte das eventuell vorher machen, weil wir bekommen schon die ganze Zeit Nachrichten von Leuten, die sich jetzt schon aufgeregt haben, dass sie den Presale-Preis damals nicht genommen haben, jetzt wo sie sehen, was das alles ist. Und ich kann versprechen, ihr werdet es auch jetzt bereuen, wenn ihr nicht den günstigeren Preis nehmt.
Weil das ist nicht der Endpreis, Leute. Wenn wir mit dem Kurs sind, ne? Oder easy?
Ja.
Dann wird das Ganze nochmal erhöht. Denn dann steht nämlich der finale Preis fest. Das heißt, wir machen jetzt eine Erhöhung und sind weiter in der Produktion. Sobald der Kurs komplett fertig abgedreht ist, steht danach, dann wissen wir auch wirklich, wie viel wir noch eingesteckt haben, steht dann der finale Preis fest. Und dann hast du Pech gehabt, wenn du vorher nicht gebucht hast. Ganz einfach.
Ja, also 15. Ich glaube, das ist, wenn das jetzt rauskommt, noch genau eine Woche. Also wenn ihr Interesse habt, dann vor dem 15. wäre vielleicht cool, wenn man noch ein bisschen Geld sparen möchte. Wenn es nach mir geht, könnt ihr auch danach buchen, weil
safe.
Mir ist recht. Falls ihr Fragen haben solltet, schreibt mir. Schreibt der Monja, schreibt uns auf Insta. Wir beantworten euch gerne jede Frage. Und jetzt können wir übergehen zur Podcast-Folge.
Ja, ich habe letzten Tage sehr viel mit Easy. Ich war mit Easy viel im Austausch. Das schaffen wir als Freundinnen nicht immer. Aber in den letzten Wochen, muss ich sagen, Easy, finde ich es gut, wie gut wir uns und regelmäßig wir uns auf dem Laufenden halten.
Ja.
Das tut extrem gut, falls ihr es noch nicht wisst und neu hier seid. Ich liebe diese Frau über alles. sie ist dafür, dass sie so spät in mein Leben gekommen ist, straight in mein Inner Circle reingewandert, den ich eigentlich hüte. Ist im Sinne von, ich bin einfach sehr selektiv mit meinen engsten 5 Menschen. Fertig. Und die Easy, ja, Easy kam, sie kam, sie sah, nahm Platz. Ganz einfach. Ja, ist so. Ist so geil, Leute. Die Easy kann mit so ganz so offenkundigen Liebesbekundungen kann sie null umgehen. Ihr wisst nicht, wie awkward sie guckt und wie sie versucht, es so wegzulächeln. Die kann es einfach nicht empfangen. Und Easy, solange ich lebe, werde ich nicht damit aufhören. Nimm's Glas. Also you better open up and receive. Okay?
Ich glaube, ich könnte es noch besser, wenn es jetzt nicht im Podcast wäre.
Doch, ich will das alle hören, dass ich dich liebe. Fertig.
Okay, gut. Können wir dann jetzt weitermachen?
Nein. Habt ihr alle verstanden, dass ich... Auf jeden Fall ist es hier sehr unangenehm.
Ja.
Und ein Thema war, also, ich ruhe mal ein bisschen aus. Als ich jünger war, Und vor einem gewissen Teil meiner inneren Arbeit war ich sehr darauf bedacht, dass ich mit meiner Art immer wieder signalisiere, beziehungsweise, dass ich mich und meine Energie so zurückhalte, dass sich absolut niemand im Raum bedroht fühlt. Und gar nicht, weil ich jetzt eine drohende Energie habe, sondern ich wollte einfach dann, ich habe mich quasi mein Licht gedimmt, wie man so schön sagt, damit es angenehmer ist für alle anderen. Seit meiner inneren Arbeit oder seit dieser Reise, da gab es einen Punkt in dieser Reise, wo ich gemerkt habe, okay, ich mache mich kleiner, als ich bin oder ich bin nicht in meiner kompletten Energie. Und es hat sich dann mit der Zeit verändert. Und was seitdem immer wieder passiert, ist, dass ich von Menschen Nachrichten oder direkt ins Gesicht gesagt bekomme, dass ich, wie war das letztens in dieser anonymen Fragerunde, da meinte jemand, hey, du bist einfach, wie krass es ist, dass du so, du wirkst, als wärst du komplett im Reinen mit dir, und das ist nach dem Motto extrem einschüchternd. Und dann habe ich jetzt letztens von zwei Herren tatsächlich in so draußen im Kontext, da war ich Kaffee trinken und man kennt sich vom Sehen, haha, hallo, was geht ab? Und dann, ich bin so am Reden und so weiter, ne? Und dann guckt er mich an und sagt, ey Monja, und dieser Herr ist halt wesentlich älter als ich, so, ich glaube, das sind die 50er, und sagt dann zu mir so, du Monja, also ich glaube, du wirst es total schwer haben, einen Mann zu finden. Und dann sage ich, ach ja, wieso denn? Und dann sagt er so, ja, aber du bist so dominant. Ach ja. Und ich so, ah ja, interessant. Und dann habe ich gesagt, zu ihm noch damals so, okay, was, wie meinst du das? Da hat er noch gemeint, Isi, ja, ich weiß ganz genau, dass keiner meiner männlichen Freunde mit so einer Frau wie dir klarkommen würden. Und dann habe ich gesagt, die haben alle Frauen, die, wenn er sagt, springen, dann fragen die höchstens, wie hoch. Und dann habe ich gesagt, ja, dann trennt sich ja für mich ganz früh die Spreu vom Weizen, ist doch super. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, ja, und weil, wisst ihr warum? Weil das ist jemand, mit dem haben wir haben dann so gequatscht, ne? Also über Gott und die Welt, wir haben dann super viele anscheinend gemeinsame Bekannte gehabt, so, ne, diese 50, 55-Jährige. Und dann ging es um etwas, bei dem ich seine Hilfe brauche, und umgekehrt. Und dann wollte er mich auch fragen, weil er betreut viele Familien, und hat gefragt, ob er mich mal im Coaching quasi da so einbringen kann, bla bla bla. Und dann hat er zu mir gesagt, du, ich gehe jetzt, kann ich deine Nummer haben, so, damit ich mich melden kann. Da habe ich gemeint, ja klar, und beim Geben der Nummer habe ich gesagt, nur damit ich einmal klarstelle, das hier ist eine rein platonische Geschichte. So, dann guckt er mich an und sagt, ja, okay. Und dann hat er das nochmal aufgegriffen, als er mich nochmal getroffen hat, gemeint, ey, Monja, hat gemeint so, allein dieses, dass du, als ich nach deiner Nummer gefragt habe, mir so eine Ansage gemacht hast, Ansage hat er es genannt, dass dir, du bist mir direkt über den Mund gefahren, hat er gesagt. So, wirklich easy, das ist eine Wahrnehmung von der ganzen Geschichte. Und dann hat gesagt, dann habe ich gemeint, entschuldige bitte, es tut mir leid, dass du in deiner Realität als Mann nicht checkst, wie viele Männer manchmal Hintertüren suchen oder Vorwände suchen, um eine Nummer zu bekommen und dann denken, dass sie mit dir eine Nummer schreiben können. Ich habe das nur von Anfang an klargestellt. Ich bin ja nicht vom Mund gefahren. Ich habe nur gesagt, pass mal auf, hier ist meine Nummer, nur schon mal vorab. Das hier ist eine rein platonische Geschichte.
Das weiß der.
Ich bin ja nicht vom Mund gefahren, sondern ich habe nur klargestellt, dass sollten irgendwo im Hinterkopf andere Intentionen rumschwirren, dass ich die einfach direkt einfange, eindämpfe und mit meinem Stiefel zertrete. So. Und das war einfach meine Intention, das klarzustellen, weil ich einfach weiß, wie viele Männer unter Vorwänden, Arbeitsvorwand, hier, bla, da, an deine Nummer kommen wollen und die dann schreiben die ganze Zeit in der Hoffnung, dass daraus irgendwie ein intimerer Kontakt entsteht. Und ich wollte nur sagen, hier ist kein Raum für intimen Kontakt. Rein platonisch, Business-Ebene, so, ich mag ihn, aber mittlerweile habe ich ihn auch kennengelernt. Ich weiß, der war nichts anderes, aber du kannst mir nicht verübeln.
Ja, weißt du doch vorher nicht.
Genau, vorher wusste ich das nicht, aber aufgrund dessen hat er gesagt, ich sei dominant.
Ja.
Ja, und ich muss aber sagen, darüber haben wir auch du und ich gesprochen, ich empfinde mich überhaupt nicht als dominant. Ich drücke anderen Leuten nicht meine Sichtweise auf, ich dominiere sie nicht in eine Richtung, in die ich sie haben will. Weißt du, was ich meine? So, darüber haben wir ja gesprochen, weil Easy hat da eine spannende Theorie, die wir ausdiskutiert haben, Easy. Bitteschön, ich übergebe mal hier nach meinem Monolog.
Ich weiß nicht mehr, von welcher genau du sprichst.
Du hast gesagt, dass das, was sie meinen, die Definition von dominant.
Ach so, und okay.
Das war ja.
Ja, ich habe gesagt, also erstmal, mir geht das schon so, seitdem ich 15 bin. Also für mich ist das nichts Neues. Monja ist jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben dominant, offensichtlich. Also in der Wahrnehmung von anderen Menschen. Ich schon immer, deswegen habe ich erstmal gesagt, willkommen im Club. Und das, was ich über die Jahre festgestellt habe, nachdem ich sehr viele Männer, die mir das gesagt haben, gefragt habe, was sie genau damit meinen, weil ich es nicht, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und wenn dann die Antworten kommen, dann merkst du, dass sie nicht dominant meinen, sondern direkt, selbstbewusst, nicht durch die Blume, sehr offen, sehr selbstsicher, mit eigener Meinung. Keine Frau, die versucht, irgendwas zu machen, um dem Mann zu gefallen. Solche Dinge sind einfach selbstsicher und raumeinnehmend. Das Gegenteil von einem Mauerblümchen. Eine Frau mit eigener Meinung, die zu ihrer Meinung steht und sie nicht ändert, nur weil der Mann irgendwie eine andere hat. Oder die sich von einem Mann schnell einschüchtern lässt. Eine Frau, die gut Körbe verteilen kann und Grenzen setzen kann. Und weißt du, einfach eine, die nicht sofort einknickt, wenn jemand was sagt. Oder sich dreht und wendet, um irgendwie in sein Bild zu passen oder so.
Ja, vor allem.
Das waren die Dinge, die mir gesagt wurden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber das sind alles super krasse Komplimente, hat aber auch nichts mit Dominanz zu tun.
Das ist so spannend. Ich meine, er hat ja auch dann gesagt, so die Frauen meiner Freunde stehen bei Fuß nach dem Motto, so hat er es mäßig gesagt, und fragen nur noch, wie hoch sie springen sollen. Dann habe ich gesagt, du, also das bin ich garantiert nicht. Also da kannst du, aber ich ändere auch meine Meinung. Wenn wir argumentieren und ich sehe deine Meinung, dann ändere ich sie nicht. Ich bin da nicht stur. Und zum Thema Körbe, niemand verteilt nettere Körbe als ich. Ich bin so richtig, hey, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ich weiß es sehr zu schätzen, aber ich habe leider kein Interesse. Früher konnte ich noch sagen, so, hey, ich bin verheiratet und nein, ich gehe auch nicht fremd. Heute sage ich, nein, ich habe einfach kein Interesse. Du bist doch nicht vergeben. Ja, ich habe trotzdem kein Interesse. Ist das okay für dich an der Stelle? Dann werde ich doof. Also wenn dann jemand meine Grenzen nicht achtet, nachdem ich gesagt habe, ey, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ich habe kein Interesse, und wenn dann meine Grenzen nicht geachtet werden, dann fange ich an, ey, was an meinen Worten hast du gerade nicht verstanden? So, hast du verstanden, dass ich gesagt habe, ich habe kein Interesse? Nicken, wenn du es verstanden hast. Ja, vielleicht werde ich dann dominant. Vielleicht werde ich dann ein bisschen, um mich zu verteidigen oder für eben, dann kann ich, aber der erste Korb ist immer nett. Nur wenn du den nicht respektierst, dann hast du selber Pech gehabt.
Und danach, ja, aber auch dann ist es doch immer noch nicht dominant.
Aber im Sinne von dieses, hast du mich verstanden? Ist es klar? Schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. So, und jetzt sitz.
Ja, das ist alles nicht die Definition von dominant. Verstehst du, was ich meine? Wenn jemand deine Grenzen nicht achtet und du sagst, jetzt gut, jetzt ist gut. Da hinten so, bitte. Einmal rumdrehen und laufen.
Ja.
Ganz schnell.
Genau. Und ja, das Witzige ist, die Kaffeebesitzerin ist ja meine Freundin, die ist dann gegangen, und dann drehe ich mich zu ihr und schaut mich an. Ich sage, ey, die meinst du, Monja, du bist nicht dominant, aber die hat gesagt, Mädel, wenn du reinkommst, hat sie gesagt, du hast so eine Energie und so eine Aura, die sofort den Raum einnimmt. Die hat gemeint, du bist einfach extrem präsent. Und das wirkt auf Menschen, die vielleicht weniger präsent sind oder noch unsicher sind, wirkt das einfach sehr einschüchternd. Und tatsächlich, Easy, ist das quasi mein Dauerthema auf jeder meiner Retreats. Auf jedem Retreat gibt es eins oder zwei Frauen, die sehe ich vom Weiten, dass sie sich von mir getriggert fühlen. Das Gute an diesen Retreats, die ich besuche, ist, man konfrontiert sich damit. Und ich hatte dann tatsächlich auch, ich weiß noch, da war eine Frau, die relativ groß war, und die hat mich die ganze Zeit angestarrt. So, aber so missbilligend. Ne? Und ich habe es gemerkt, und ich bleibe ja konstant gleich. Ich merke das ja und ich denke mir, ey, nee, ich bleibe ich, unabhängig davon, wie sie ist. Und wenn ich ein netter Mensch bin und nett bin, gucke ich nett zurück. Ich mache da bei dem Blick Duell von wegen, mach ich nicht mit, ich gebe mir diese Scheiße nicht. So, und dann war das noch so, ich weiß noch, da sind wir eine Übung gewesen. In dem Retreat waren wir 60 Leute tatsächlich. Wir wurden immer eingeteilt in drei Gruppen für diesen Deep Work und dann gab es aber Übungen, die du noch zu 60 gemacht hast quasi. Und das Krasse ist, es gab 60 Teilnehmer und 60 Betreuer. Das war eines der krassesten, also wirklich einer der vorbildlichsten, vorbereitetsten Retreats, in denen ich je war. Auf jeden Fall wollte es der Zufall oder das Schicksal, dass wir gegenüber voneinander standen und der erste Teil der Übung war, dass wir uns in die Augen schauen. Und das ist ja Standard, also das mache ich auch mit meinen Heimreisenden und so weiter und so fort, weil das einfach sehr viel aussagt. Und ich weiß noch, ich stehe vor ihr und ich blicke ihr komplett offen in die Augen und sie hat eine ganz verhärtete Maske an. Und ich habe dann gesagt, nee, ich bleibe weiter offen und habe natürlich, naja, ich glaube ja auch an Energien, aber gesagt, halt, ey, ich habe ja auch in meinen Gedanken gesagt, hey, ich sehe dich. Ich nehme dir nichts weg. Ich nehme dir hier nichts weg. Ich kann scheinen, du kannst scheinen. So. Dann wurde sie im Laufe des Blickkontaktes, hast du gemerkt, dass sie immer, immer weicher wurde, so von dem Blick her. Und ich habe dir einfach gesehen, dass ich ihr nichts Böses möchte. So, ne? Ich habe ja gemerkt, dass ich Projektionsfläche bin. Und dann, witzigerweise, die Übung war witzig, wir mussten zusammen tanzen an irgendeinem Ort, also am Ende. Und dann habe ich mich so kaputt gelacht und so, du weißt ja, wie ich bin. Ich bin ja dann so, sehr begeisterungsfähig. Und dann kam sie zu mir und hat sie gesagt, ey, ich konnte dich am Anfang null leiden. Da habe ich gemerkt, das habe ich gemerkt. Und woran lag's, habe ich gesagt, ich weiß nicht, du hast dir einfach so Raum genommen. Du kommst rein, du hast Kleider an, du machst deine Haare. Ne? So, und dann hat die angefangen, da habe ich gemeint, ja. Da habe ich gesagt, und ich weiß. Ich habe gemeint, ich weiß schon, woran das liegt. Ich habe gesagt, aber nochmal. Ich habe gesagt, ich bin für dich keine Bedrohung. Niemand im Raum muss sich runterdrehen, damit du dich wohlfühlst. Du darfst einfach auch Raum nehmen. Hier ist genug. Hier ist mehr als genug Platz. Und ich habe gemeint, ich freue mich über nichts mehr, als wenn ich dich auch scheinen sehe. So, und dann gab es das Gleiche in der Ausbildung mit einer Deutschen, weil ich war in Italien für diese Ausbildung. Ähnlich. Sie hat die ganze Zeit geguckt und dann, sie hat sich auch immer so außen vorverhalten. Und irgendwann gehe ich hin und dann habe ich einfach aus dem Impuls gesagt zu ihr, ey, ich bin keine Konkurrenz für dich. Ich bin einfach hingegangen, ohne Kontext. Du weißt ja, wenn du so ein bisschen Aufstellungsarbeit machst, dann fängst du auf viele Signale und so. Ich bin einfach hingegangen und gemeint, ey, ich bin keine Konkurrenz für dich. Okay? Ich habe gemeint, ich bin keine Bedrohung für dich. Aber es sind immer die Frauen, die sich sehr klein machen und unsicher sind und sich nicht trauen, Raum einzunehmen. Durch ihre Präsenz und durch ihre Aura. Und deswegen, und ich habe ganz viel Liebe. Also ich bin ja auch dann, ich gehe auch hin direkt und sage, pass mal auf, ich sehe das und ich wünsche mir für dich, dass du da auch hinkommst. Und ich werde mein Licht nicht dimmen. Nur damit es klar ist. Aber wenn du willst, reiche ich dir die Hand und ich zünde gern dein Licht an, wenn du Bock hast. Ich bin dabei, so, ne? So. Und dann hat die das so sitzen lassen und dann hat sie mich angeschaut, hat so genickt und ich bin gegangen. Und dann kam sie einen Tag später zu mir und hat gesagt, ey Monia, vielen Dank. So, vielen Dank, dass du das gesagt hast. Und so, ich sage, ey, gerne. Aber das Geile ist ja, wenn du in so Räumen bist, dann bist du ja mit Therapeuten und Coaches und bla und Leute. Das heißt, du kannst ganz direkt ganz anders einsteigen in so Gesprächen, ne? Und ja, das Gleiche gab es in einem anderen Retreat. Da ging es um die Schattenthemen. Wir waren in der 12er-Gruppe eingeteilt. Und das Mädel, lustigerweise auch eine Deutsche, weil es war auch international, da war ich woanders in Italien, das war ein anderes Retreat. Und dann, es ging um Schattenthemen und die hässlichsten Seiten hervorzubringen. Und sich zu trauen, die hässlichsten Gedanken auszusprechen. Dann hat sich dieses Mädel vorne hingestellt. Ne? Wir saßen im Kreis und dann sagt sie, ja, ich habe voll viel Neid und Neid. Und dann dreht sie sich um. Ne? Und guckt mich an und sagt, und du mit deinen Haaren und dein Möchtegern, das du Wannabe-Coach und du bist bla. Die Übung war wirklich die hässlichsten Gedanken. Ich kann es ja halten, weil mich hat dann der Coach angeschaut, der Betreuer, der übrigens, der ist es, der mich später ausgebildet hat, diese Maschine. Und ich habe halt ihn angeschaut und der weiß ja, was ich beruflich mache, weil, ohne jetzt irgendwas sagen, nicht jeder ist so fortgeschritten von den Erfahrungen, wie ich an der Stelle, viele fangen auch an. Hat er mich angeschaut und hat mich kurz angeguckt, ob das okay ist. Und ich habe gesagt, Lassi, du läufst hier rum und bla und denkst auch, die Aufmerksamkeit der Männer bringt dir irgendwas. Und die hat richtig gerantet. Und das Problem ist, ich musste fast anfangen zu lachen, weiß ich mal. Also ich war still, so, ne? Ich wollte nicht, dass sie sich so nicht ernst genommen fühlt, ne? Und hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie gemeint, und du spießt dich hier auf und so. Und dann hat natürlich der Coach alles aufgegriffen. Er hat gesagt, du, ich begleite jetzt die Monia ein paar Tage. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich aufspielt. Und dann hat er die Gruppe gefragt und die Gruppe so, nee, dann haben wir nicht das Gefühl. Und dann ging es um, was macht es mit dir? Was an ihr triggert dich? Was an ihr holt das in dir hervor? Bla, bla, bla. Ne? Diese Konfrontationsübungen sind ja auch immer ganz spannend, wenn du es halten kannst und nicht selber daran dich mitziehen lässt in der Hinsicht. Das heißt, seitdem ich mich weigere, ja, mich klein zu machen. Ich mache mich auch nicht groß, ich lasse einfach los. Seitdem gibt es immer wieder Frauen und Männer, die entweder Männer, entweder dominant, Frauen eher, die das Gefühl haben, ich nehme zu viel Raum ein. Ne? Aber es ist einfach, das ist wie ich in der Insta-Story gesagt habe, dieses, du bist so im Reinen mit dir, ist so einschüchternd. Das, was ihr als im Reinen mit mir wahrnimmt, ist, dass ich in Ordnung mit mir und meinen the good, the bad, the ugly bin. Ja, ich habe einen inneren Kritiker. Ja, ich habe Unzulänglichkeiten. Ja, ich habe Versagensangst. Und ja, ich bin unsicher. Und ja, das sind alles Sachen, die passieren. Und gleichzeitig ist das in Ordnung. Das Problem ist, ich verurteile mich nicht dafür. Und wenn ich mich dafür verurteile, dann suche ich mir in meinem Support-System, darunter gehört Easy, mal kurz, ich lasse mir kurz den Kopf waschen, weil man braucht einfach andere Menschen manchmal dafür. So, aber ich finde mir zurück zu mir. Ich bin in allem, also alles in allem, denke ich mir so, ey, ja, habe ich. Ich habe Unzulänglichkeiten. Ich bin nur okay damit. Ich weiß das. Ich arbeite an mir. Aber ich definiere mich nicht darüber. Und ich denke nicht, dass ich deswegen ein schlechter Mensch bin. Das passiert auch ab und zu tatsächlich. Da gibt es einen Anteil. Aber auch da, ich kann damit arbeiten. Also ich laufe nicht rum und denke mir die ganze Zeit, oh mein Gott, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, weil ich habe ja noch Unsicherheiten und ich habe das noch und ich bin noch nicht fertig und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist das, was die Leute wahrnehmen, als du bist so im Reinen mit dir.
Ich habe dazu eine Rückfrage.
Gerne.
Das hat sich jetzt angehört, als würdest du nur so auf Leute wirken, weil du so im Reinen mit dir bist. Du warst aber ja nicht immer so im Reinen mit dir. Wurdest du in einer Zeit, in der du noch nicht so viel an dir selbst, mit dir selbst gearbeitet hast und noch nicht so komplett cool mit dir warst. Das ist ja ein Prozess, der bei dir über Jahre gedauert hat.
Jahrzehnte.
Ja? Jahrzehnte, Entschuldigung. Wurdest du vorher nicht als raumeinnehmend und dominant empfunden?
Nein, also was ich immer war, ist, was ich früher war, ist vermeintlich selbstbewusst das, was ich als Rüstung aufgebaut habe. Also diese laute Schutzhülle von wegen dieses laute Klappe, also große Klappe, das, was ich mir quasi als Avatar angeeignet habe, um mich zu schützen vor Mobbing, vor Verurteilen, vor Versagensangst und so weiter und so fort. In der Zeit wurde ich aber nicht als dominant wahrgenommen, sondern von meinen Mitschülern als selbstbewusst, was es nicht ist, was es nicht war. Das war kein Selbstbewusstsein. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
So, und wie gesagt, halt, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, natürlich habe ich auch Ausgrenzung erlebt, mal aus meiner Clique oder das war Schutzmechanismus. Juckt mich nicht, mir doch egal. Bla bla bla. Weißt du was, ich kann auch ohne die. Weißt du, so dieses vermeintlich so tun, als ob es einen nicht bockt, wo man innerlich stirbt, so ein bisschen vor Verletzung. Mhm. Und da wurde ich aber nicht als dominant wahrgenommen. Aber ich hatte trotzdem schon da immer wieder Frauen oder Mädels, die sich von der Art getriggert gefühlt haben. Deswegen hat mein Freundeskreis bestand bis heute überwiegend von Frauen, die selbstbewusst sind. Die sich von mir, also wir sind so eher, also zum Beispiel jemand aus meinem Umfeld hat sich leider immer Freundinnen ausgesucht, die dann, und ich habe es ihr gesagt die ganze Zeit, schon immer, wenn sie zum Beispiel super hübsch aussah, dann haben die Freundinnen gesagt, mach mal die Haare zu. Und also die haben die extra gedowngradet und haben sie schlecht geredet. Und ich habe mir gesagt, ey, bitte, ich bitte dich, siehst du das denn nicht? Das sind keine Freundinnen.
Das ist so spannend. Es gibt dazu Studien, gell?
Wirklich?
Ja, das ist so ein, offensichtlich ist das so ein Frauending. Das gibt es unter Männern nicht.
Warte mal, unter Männern erzähle ich dir gleich was. Ich habe mittlerweile Einblicke. Die dissen sich zu Tode.
Ja, aber das
ist
anders.
Die dissen sich und tun sich weh.
Ja, nein, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Männer sind anders. Dieses manipulative, mhm. am Aussehen oder am Erfolg der Freundin nagen, damit die nicht so gut aussieht wie du, damit die keine Rivalin ist, haben Männer nicht. Es gibt eine Studie, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder einfach nur eine
Umfrage.
Nee, das wurde schon genauer gemacht. Da wurden, oh Gott, wie war denn das? Jetzt erzähle ich bestimmt gleich Mist, ich muss das nochmal googeln. Und dann müssen wir nochmal separat drüber sprechen. Da ging es um Friseurbesuche. Friseurinnen haben Frauen, die sie besonders hübsch fanden, also so absolute Bombshell 10 von 10 Frauen, die Haare viel kürzer geschnitten, weil kurze Haare weniger Weiblichkeit, in Anführungszeichen, als Frauen, die so Durchschnitt waren oder unattraktiv. Frauen, die sie selbst als Konkurrenz empfanden, haben sie die Haare verschnitten, kürzer geschnitten, anders beraten, damit sie nicht noch besser aussehen, sondern damit sie an Aussehenspunkten sozusagen verlieren.
Das ist wirklich easy, das ist für mich so unverständlich.
Dieses Konkurrenzding unter Frauen ist krass.
Ja.
Wirklich.
Aber das ist, wie gesagt, so war ich noch nie und meine Freundin auch nicht. Ich hatte eine Freundin, da habe ich es relativ früh gemerkt, die habe ich aber aussortiert. Und zwar sehr schnell. Aber alle meine Freundinnen, heute wie damals, sind so, ey, wie geil siehst du aus? Und wenn ich irgendwie nicht gut aussehe, sage ich, komm mal Schatz, bei aller Liebe, keine Ahnung, was du dabei gedacht hast, aber geh dich mal umziehen. Das war schnell. So, also das ist eher so drauf, auch heute so. Ne? Wir feiern uns gegenseitig oder ne, sagen uns, machen uns Komplimente und so weiter. Aber ja, ich merke natürlich auch, wenn so jemand so ein bisschen neidisch ist, aber ich habe dann oft Mitgefühl. Also wenn ich dann, ne, so im Bekanntenkreis, wenn ich das merke und so, dann ist es so, ich merke das, ich habe Mitgefühl, ich bleibe wie immer nett und co. Aber ich, also wie gesagt, ich habe irgendwann entschieden, dass ich das nicht mehr mache. Ich werde mich nicht mehr künstlich kleiner machen, weder für einen Mann noch für eine Frau, damit sie sich sicherer und wohler fühlen und das Thema über mich ausgetragen wird. Ist nicht. Aber ich bin da, wenn du mehr hochdrehen möchtest oder quasi deine Energie freien Lauf lassen willst und die nicht künstlich irgendwie eingrenzt, dann bin ich gerne da, um dir zu helfen. Aber das ist so krass, Isi, wie gesagt, halt, das kam jetzt auch ein paar Mal in der anonymen Umfrage. Wie krass ich doch da im Reim mit mir sei oder ich wirke so selbstbewusst. Aber Leute, ich schwebe nicht mehr am Boden, ne? Also könnt Isi jetzt hier Zeitzeugen, wie oft ich heulend, verzweifelnd, wie auch immer und Co. sie anrufe oder anschreibe oder sage, ey Isi, bitte reminde mich mal an das und das. Weil ich merke gerade, mein innerer Kritiker ist, ne, on fire. Bitte erinnere mich mal daran, wer ich bin. Und dann ist die Isi die Süßeste. Und dann kriege ich nämlich wirklich, die Isi weiß ganz genau, wie sie ihre Worte wählt. Und kriege ich immer die perfekten Texte, die mich genau da abholen, wo ich gerade stehe. Und übrigens, Leute, wir haben letztens mal, gucken uns so unser Feed an, die wir schreiben, kennt man hier so, ey, man merkt so sehr, dass einfach zwei Coaches hier gerade am Schreiben sind. Ja. Ich bedanke mich vielmehr. Vielen Dank mit deiner.
Ja, ganz viel und gleichzeitig.
Genau, und gleichzeitig.
Moni entschuldigt sich für irgendwas und ich sage, du brauchst dich nicht entschuldigen, weil so und so und so und so. Und ne? Und sie sagt, ja, das weiß ich und ich weiß, dass du das weißt und danke, dass du das auch wahrnimmst und danke, dass du es mich nicht fühlen lässt und gleichzeitig möchte ich aber, dass du trotzdem sauer sein kannst. Ja, okay. es ist zum Schießen teilweise. Also in dem Moment selbst ist es natürlich sehr viel wert und für uns beide einfach sehr angenehm. Aber wenn du dann so ein bisschen mehr Abstand dazu hast und du liest dir das durch, dann denkst du auch so, Himmels Willen, das ist wirklich, also man sieht's. Sag mir, dass du Coach bist oder viel an dir gearbeitet hast, ohne mir zu sagen, dass du Coach bist oder viel an dir gearbeitet hast.
Ja.
Das ist wirklich witzig.
Ja, also Ladies and Gentlemen, zwischen Dominant und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, da liegen Riesenunterschiede. Viele Menschen, die sich nicht trauen, Raum anzunehmen oder selber unsicher sind oder, und nochmal, ich habe auch Unsicherheiten. Ich bin nur nicht unsicher mit mir, aber ich habe.
Ich möchte kurz differenzieren, weil du sagst, viele Menschen, die, nee, bei Männern, die dich dominant finden, hat das andere Gründe als bei Frauen, die dich irgendwie so wahrnehmen. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben.
Okay, dann differenzier mal.
Das, was du gerade sagst, zählt nicht für Menschen, das zählt für Frauen. Männer haben ja andere Gründe, warum sie eine Frau als dominant empfinden. Da geht es nicht darum, dass sie selbst nicht genug Raum haben könnten, weil die Frau so viel Raum hat oder so. Da geht es einfach darum, dass sie eben keine Frau ist, mit der man es einfach haben wird.
Also wenn nicht einfach damit gemeint ist, dass ich I call you out und ich suche Gespräche und kläre Dinge und weise dich auf Sachen hin, dann ja.
Ja, genau das meine ich damit.
Aber immer liebevoll und konstruktiv.
Darum geht's nicht. Darum geht's nicht, weil es ja trotzdem anstrengend. Wenn ich jemanden habe, der nicht nach meiner Pfeife tanzt und ich bin nicht intelligenter, ich bin nicht besser in allem, ich kann dir nicht die Welt zeigen, du schaust nicht nonstop zu mir auf und betest mich an und küsst mir die Füße und ich kann dich nicht mit einem Satz ins Aus katapultieren und du hältst nicht die Schnauze, wenn ich es dir sage, weil ich jetzt keine Lust habe und du anstrengend bist. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Dann bist du für mich anstrengend. Das sind die gleichen Männer, die Beziehungen anstrengend finden.
Ja, und das habe ich auch dem Herrn gesagt, dieser Mann, diese Art Mann ist nichts für mich.
Ja, eben. Und der Mann hat ja selber gesagt, dass die Männer, von denen er zu dir gesagt hat, die würden niemals mit einer Frau wie dir, sind ja die, bei denen er die Frau beschrieben hat als, wenn die sagen, spring, fragt die maximal wie hoch. Und alles, was nicht in diesem Bereich ist, ist denen ja dann zu dominant. Also dominant bedeutet, ich kann mit der nicht machen, was ich möchte. Da gibt es Widerstand. Die hat eine eigene Meinung. Die steht zu der Meinung. Die sagt mir, wenn ich Mist baue. Verstehst du, was ich meine? So ganz natürliche Sachen.
Ja, ich glaube, so natürlich sind die nicht.
Wenn die das aber nicht ertragen, dann ist alles, was in diesem Bereich ist, dominant.
Ja.
Was eigentlich nur bedeutet, und entschuldige bitte für alle Männer, die sich jetzt angesprochen fühlen, wie drücke ich das denn jetzt halbwegs diplomatisch aus?
Gar nicht. Hau raus.
Dass ihr ungefähr so viel Männlichkeit in euch tragt wie ein Schlumpf.
Okay, wow, easy. Ich meine zwar hau raus, aber hau nicht so raus.
Ein Schlumpf.
Okay.
Und nicht Grumpy-Schlumpf oder Papa-Schlumpf, sondern einer von den Lemming-Schlümpfen. Weil eine Frau zu wollen, die keine eigene Meinung hat, damit eure eigene nicht angegriffen wird, oder die keine Konflikte sucht, die einfach jeden Bullshit durchgehen lässt, ist halt, da braucht man halt nicht viel Stärke für. Weißt du, was ich meine? Du suchst ja einfach den Weg des geringsten Widerstands, was nicht sehr männlich ist. Also Männer, die auf sowas stehen, deswegen habe ich zu dir gesagt, als du gesagt hast, Isi, findest du, ich bin dominant? Und mir das alles erzählt hast und ich gesagt habe, was macht das denn jetzt mit dir? Weil ich finde es witzig, dass das jetzt bei dir in dem Alter, also in deinem Alter jetzt erst anfängt, dass sich Männer dominant finden. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, für mich ganz persönlich ist das natürliche Auslese.
Ja, Mann.
Jeder Mann, der mich dominant findet, ist, also nee. Das ist ein Scherz, wirklich. Vor allen Dingen, weil die fürsorgliche Seite, es gibt ja auch noch es gibt die Monja, die man auf den ersten Eindruck kennenlernt und die outgoing. Und bei dir würde ich sagen, du hast auch gerne Aufmerksamkeit, du hast kein Problem mit Aufmerksamkeit. Nicht, dass du dich jetzt auf jede Bühne stellst und sagst, bitte gib mir alle Aufmerksamkeit.
Nee, ich habe keine Probleme, gar nicht.
Ja, so. Es gibt diese outgoing, laute, lustige, sehr schlagfertige Monja. Und es gibt ja auch die in einer Beziehung Frau, weibliche, feminine, fürsorgliche, ruhige, ich kuschel mich an Monja. Also es gibt ja nicht nur die eine Seite. Also ein Mensch, nicht nur Monja, Menschen im Allgemeinen, haben ja viele Facetten. Und wenn diese eine...
Ich zeige auch die andere Seite, ne? Also ich mache daraus keinen Hehl.
Nee, natürlich nicht. Aber die andere Seite lernt man erst genug kennen, wenn man dich lang genug kennt.
Ja.
So. Wenn das dazu führt, wenn der erste Eindruck dazu führt, dass man denkt, nee, das ist mir zu anstrengend. Weiß ich nicht. Bisschen unattraktiv. Bisschen.
Ein bisschen.
Bisschen vielleicht, ja. Und bei Frauen ist das Äquivalent zu dem, was Männer mit Dominanz meinen, Arroganz. wenn Frauen das Gleiche, den Eindruck von dir haben, dass deine Aura, der erste Eindruck und so, ist für Frauen nicht dominant. Frauen würden das Wort nicht wählen. Aber arrogant.
Ich habe so gut wie nie gehört, dass ich arrogant bin.
Vielleicht haben sie es nicht getraut, dir zu sagen.
Also ich glaube nicht, dass ich arrogant wirke. Ich wirke einfach unverschämt in Ordnung damit, im Mittelpunkt zu sein oder Raum einzunehmen oder auf so eine, was denkt sie sich
ab? Ja, aber das ist ja arrogant und eingebildet. Was denkst du, wer du bist, dass du, du denkst auch, du siehst aus wie, es ist genau das, was die Frauen, die du als Beispiel genannt hast, die gesagt haben, du nimmst zu viel Raum ein und du mit deinen Locken und du kommst hier rein mit deinen Kleidern und arrogant und eingebildet.
Naja, okay, verstehe.
Ja.
Ja. Aber wie gesagt, es gibt halt, auf der anderen Seite match ich halt sofort mit Frauen. Ich fühle mich auch halt krass zu Frauen auch hingezogen, die so auch so voll in Ordnung mit sich sind. Ich bin auch die Art Frau, die draußen Frauen Komplimente macht.
Ja, Mann, es gibt aber auch nichts.
Ich gehe auch hin und sage, ey, sorry, wie geil siehst du aus? So bin ich dann. Richtig begeisterungsfähig.
Es gibt nichts Geileres, ja, als wenn Frauen sich gegenseitig Komplimente machen.
Ich liebe Komplimente von Frauen.
Oh mein Gott. Ja. Da nähere ich mich eine Woche Tagelang. Von.
Ja.
Das ist so ein, oh, guck mal, die hat gesagt, ich bin hübsch.
Ja, voll. Ja. Und aber das ist auch süß, ich muss sagen, aber auf der anderen Seite gibt es auch mehr als genug Frauen, die kommen und anders reagieren. Muss ich aber auch sagen. Die kommen und sagen, ey, keine Ahnung, ich finde dich voll hübsch oder deine Art oder bla oder so halt. Ne? Gibt es auch. Ne? Und da freue ich mich immer unnormal darüber. Das ist immer so geil, seit meiner Story mit der Flamme, weißt du noch?
Ja.
Also es ging darum in der Story, weil ich hatte privaten Diskussion mit jemandem und der hat behauptet, wann immer man eine Flamme jemandem schickt, dann ist das eine Anmache. Dann habe ich eine Umfrage gestartet und dann haben eigentlich 80% gesagt, hey, nee, Flamme ist, ich finde irgendwas gut. Also wenn ich eine Flamme auf ein Essensbild schicke und eine Flamme auf ein Landschaftsbild, dann ist einfach nur, ich finde das einfach ein krasses Bild oder ich finde es sehr schön. Was anderes ist natürlich, wenn ich jetzt im Bikini-Foto hochladen würde und jemand schickt Flammen. Das ist ja eindeutig so in der Hinsicht. Ne? Auf jeden Fall, seitdem diese Flammendiskussion da war, ich liebe die Frauen aus meiner Instagram-Community unendlich. Wenn ich so ein Outfit of the Day mache oder so, dann schicken die mir lauter Flammen und sagen, ja, Monja, ja, das ist eine Anmache. Das ist eine Anmache ums Glas, ja, du geile Sau. So, aber ich krieg's von keinem Mann, aber von meinen ganzen weiblichen Followern seitdem werde ich so hart angebaggert quasi mit Flammen und ich liebe es. Ich liebe
zu Recht.
Es. Ja, oh, danke schön.
Zu Recht einfach. Du bist halt auch einfach eine Fackel. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Du bist halt einfach hot. In dieser Blick, so gut wie ich Liebesbekenntnisse empfangen kann, kann Monja, by the way, damit umgehen, wenn ihr jemand sagt, dass sie eine unfassbar attraktive Frau ist. Habe ich gerade attraktiv gesagt?
Ja.
Attraktiv, ja. Mhm. Gut gemacht, Isi. Attraktive Frau ist. Kann sie nicht mitleben. Mhm. Das ganze Gesicht von ihr gerade.
Jetzt cringe ich. Wie du vorhin bei Liebe. Ja. Jetzt cringe ich, wenn du mir zu mir...
Ich verstehe nicht. Du hast doch einen Spiegel. Ich verstehe es nicht. Das ist so... Du bist eine Erscheinung.
Ich weiß nicht, Isi. Vielleicht lag es daran, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ne? Vielleicht lag es daran, dass ich einfach in meinen Teenie-Jahren so unfassbar unattraktiv war.
Aber ja, du hast so einen Ugly Duckling-Komplex.
Hä? Was ist das denn?
Ugly Duckling, wie heißt das? Das hässliche Entlein.
Ja, und was für einen Komplex habe ich da?
Kennst du die Geschichte nicht? Die Geschichte vom hässlichen Entlein?
Erzähl mal. Weil vielleicht bin ich nicht die Einzige, die es nicht kennt. Von daher erzähl.
Okay. Das ist eine Kindergeschichte, ein Kinderbuch. Von einem Entlein, das anders aussah als alle anderen Entenbabys und deswegen ausgegrenzt wurde, weil es das hässliche Entlein war. Und dabei war es dann, glaube ich, am Ende gar kein Entlein, sondern es wurde zum Schwan und war dann der schönste von allen und so. Aber es hat halt, weil es unter Enten war, die ganze Zeit gedacht, ich sehe anders aus, ich bin hässlich und alle haben es gemobbt und sich drüber lustig gemacht und so. Und dann wurde es halt wunderschön. Weil Schwan. Ja. Und du hast gesagt, du warst unattraktiv und warst jetzt nicht... Ich kann es schlecht beurteilen. Ich habe dich als Teenie nicht gekannt.
Ich schicke dir mal ein Bild.
Aber du fandst dich unattraktiv. Reicht ja schon, dass du dich unattraktiv fandest.
Selbst die Ex-Freundin von meinem Bruder kam rein in mein Elternhaus, hat ein Bild hängen sehen von mir mit 14 und sagt, oh mein Gott, das ist der Glow-Up der Geschichte. Der Menschheitsgeschichte. Das war ihre Aussage.
Ja, aber siehst du, jedes Glow-Up ist am Ende des Tages die Geschichte vom hässlichen Entlein. Und wenn du früher nicht so attraktiv warst, nicht so attraktiv wahrgenommen wurdest, dich selber nicht attraktiv wahrgenommen hast, sondern auf einmal bist du eine Fackel, dann bist du innerlich aber ja immer noch das Entenbaby. Du hast noch nicht gerafft, dass du jetzt ein Schwan bist. Weißt du, was ich meine?
Also ich weiß schon, dass ich nicht hässlich bin. Aber Schwan ist so, also ich schicke mir halt so, ja, so ein krass ultra hotte Fackel. Das, so definiere ich mich nicht. Aber,
ja,
ja schon. Aber nee.
Also, du bist schon, also ist schon überdurchschnittlich.
Nein, was redest du da, Isi? Bist du doof?
Bist du doof?
Bist du online?
Ja. Filter, Photoshop, Facetune.
Also wie gesagt, ich weiß, dass ich gut aussehe, aber halt, ich denke mir halt so durchschnittsgut einfach.
Nee,
so
halt, das ist nicht durchschnittsgut. Überdurchschnitt mit Überdurchschnitt, ich meine jetzt nicht, du bist Adriana Lima.
Nee.
Die ist nicht überdurchschnittlich, die ist ein anderes Universum.
Safe.
Also wir reden jetzt nicht von Victoria's Secret Models, okay? Die sind aber auch, also Adriana Lima, ich weiß nicht, in welcher genetischen Lotto diese Frau gewonnen hat, aber die ist einfach von einem anderen Stern, diese Frau. Oh mein Gott. Aber es gibt ja zwischen überdurchschnittlich und Adriana Lima Universum auch nochmal eine ganze Welt, okay? Aber trotzdem bist du überdurchschnittlich attraktiv. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie du das nicht sehen kannst.
Wie gesagt, ich bin nicht so Delilu, dass ich nicht sagen würde, dass ich jetzt gut aussehe. Na klar, das merke ich natürlich.
Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Eben hast du noch gesagt, nicht hässlich.
Ich denke, quasi, dass ich gut aussehe, aber nicht überdurchschnittlich hot, baba, das, was du dann sagst, finde ich halt einfach maßlos übertrieben. Ganz einfach.
Okay.
Okay, Themawechsel.
Nee, ganz kurze Frage. Du denkst, du bist Durchschnitt?
Ich denke einfach, ich bin einfach normal gut aussehend. Ja.
Also Durchschnitt. Das heißt, der Durchschnitt der Menschheit ist für dich normal gut aussehend.
Ich habe jetzt keinen Durchschnittsmenschen im Kopf. Was gut aus. Also ich habe jetzt keinen Maßstab im Kopf. Aber ich denke nicht, was ich nicht denke, ist, dass ich überdurchschnittlich hot und. Nee, das denke ich nicht.
Okay, dann denkst du auch nicht, dass du Pretty Privilege hast?
Doch.
Das weiß ich. Haben durchschnittliche Menschen Pretty Privilege?
Wahrscheinlich nicht.
Merkst du was?
Fick dich.
Ja, Mic drop.
Grinst nicht so selbstgefällig. Oh, ihr Lieben, sie freut sich gerade so sehr. Ihr habt keine Ahnung, Leute. Sie ist richtig schadenfroh an der Stelle.
Ja, I made my point. Ja, wir können das Thema wechseln.
Dankeschön.
Also wir halten fest, Monja ist nicht arrogant und dominant.
Ja, dankeschön. Weil so empfinde ich mich auch nicht.
Ja, aber das gewöhn dich dran. Das wird jetzt so weitergehen. Das ändert sich ja jetzt nicht mehr, dass dich Menschen so wahrnehmen, die dich nicht kennen.
Ja, ist ja okay, weil der eine hat mir auch, also mir wird auch mal gesagt, ist dir schon klar, dass die meisten Männer damit nicht klarkämen oder nicht. Da habe ich gemeint, bin ich die meisten Frauen? Gehöre ich? Ja, aus dem Pool, aus dem du fischen wirst, ist sehr klein. Digga, der Pool, aus dem ich gefischt werde, ist noch kleiner.
Ja.
Bei aller Liebe. Also, halt die Schnauze.
Ey.
Geht nur ins Glas. Und alle anderen, die Durchschnitt sind und denken, dass ich zu dominant bin oder meine Standards zu hoch sind oder was auch immer, dann bleib mir fern. Dann bleib ich halt Single. Ganz einfach.
Die Audacity, mit der manche Männer an sowas rangehen,
ja,
zu denken, es sei überhaupt in unserem Kopf, dass unsere Art dazu führen könnte, dass wir es schwierig haben, einen Partner zu finden. Was ist denn dann die Konsequenz, dass ich jetzt anfange, weniger intelligent zu sein und weniger viele Sachen zu können, weniger Geld zu verdienen, weniger Meinung zu haben? Entschuldigung, wo ist denn, ich habe auch das Gefühl, dass die gar nicht merken, was das über die selbst aussagt. Weil wenn ich dir zu viel bin, ist ja voll okay. Dann such dir halt
weniger.
Eine andere. Also ist ja nicht mein, such dir weniger, ist ja nicht mein Problem. Aber wenn du dich bedroht fühlst als Mann, in deiner Männlichkeit, in dem, ich möchte weiterhin einfach machen können, was ich will, ohne dass irgendwer was dazu sagt, dann sagt das doch viel mehr über dich als über mich. das bedeutet doch eigentlich nur, dass dein ganzer Freundeskreis nur aus Schlümpfen besteht. Ich versteh den Punkt nicht. Als ob das für uns bedrohlich wäre, dass eventuell, weil wir eine eigene Meinung haben, dann keinen Mann finden. Ja, okay.
Nee, also was ich ganz klar sagen kann, ist, ich bin ein Beziehungsmensch, der gerne in einer Beziehung ist. Aber nicht um jeden Preis. Nicht mit irgendjemanden, sondern mit jemandem, der mit meinen Non-Negotiables matcht. Und solange das nicht da ist, ziehe ich meine Gesellschaft und mein authentisches Sein dann alleine dem vor, als mit jemandem zu sein, der quasi mich und meine Art und so weiter und so fort nicht halten kann. Ganz einfach.
Also ich habe das schon sehr lange nicht mehr gehört. Wirklich, dass ein Mann sowas gesagt hat, von wegen, du wirst aber Probleme haben.
Du weißt nicht, wie oft ich das höre, Easy.
Ich habe hab das früher häufiger gehört, aber gar nicht wegen meiner Art, sondern eher wegen meinen Ansprüchen.
Ich finde es nicht, also müssen wir also ich, Ansprüche nennen?
Also ich nenne das gerne, ich habe kein Problem damit, das Ansprüche zu nennen, weil ich habe auch Ansprüche an alle anderen Menschen in meinem Leben. Ich habe Ansprüche an unsere Freundschaft. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ich werde ja auch schon mein Leben lang als sehr dominant wahrgenommen. Aber es hat mir zumindest noch kein Mann gesagt, du wirst Probleme haben, weil du so dominant bist und so. Abgesehen von der Tatsache, dass ich nicht dominant bin. Aber diese Logik.
Warte mal, es gibt ja auch das Phänomen, dass wenn jemand für dich nicht erreichbar ist, dass du den so abwertest.
Ja.
Und das habe ich jetzt schon ein, zwei Mal erlebt und das bei mir nicht funktioniert. Du Lelek.
Ja, dieses.
Das funktioniert bei mir nicht. Du schau das ja schon vorher und du musst fast schon lachen. Aber dass der Versuch der Abwertung in der Hinsicht, ne, weil man sich selber so dann nicht auf eine Augenhöhe wahrnimmt, was ich nicht wahrnehme, sondern einfach nur, ne, das passiert schon. Und das kommt eher von Männern.
Das ist ja, dass dieses typische, kann ich deine Nummer haben? Nein. Und dann, ja, du bist sowieso.
Du bist eh hässlich.
Fett und hässlich. Okay. Okay, cool. Bye. Bye. Ja. Gut, also zur Not, wenn alle Stricke reißen, dann ziehen wir irgendwann in eine Single-WG, wenn wir älter werden.
Mit Kind, ne? Das weißt du.
Ja, aber bis das der Fall ist, ist dein Kind auch schon erwachsen?
Ja.
Dann, also.
Nee, ich muss sagen, ich weiß, dass viele nicht daran glauben, aber ich glaube daran, dass es diese Art Männer gibt und ich weiß es auch.
Ja, natürlich.
Ganz einfach. Ne? Egal, wie viel mir der Durchschnittsmann, ich nenne es genauso, mir erklären will, dass ich zu hohe Standards habe oder zu dies. Ja, Digga, ich bringe auch viel mit. Also, rück dich mal. So, ne, was ich meine, ich bringe auch genug mit. Von daher kann ich auch verlangen, dass ich jemanden auf dem Niveau treffe.
Ich, 100%. Also 100%. Und ich diskutiere das auch gar nicht. Nee. Wenn für andere Leute Dinge, die für mich normal sind, du sagst ja auch ganz oft, dass Dinge, die für mich normal sind, für andere Leute nicht normal sind, weil ich in meiner kleinen Bubble lebe und keine Ahnung. Okay. Aber diese Dinge erwarte ich. Ich erwarte gewisse Dinge von Menschen, die mit mir Zeit verbringen, mit denen ich Zeit verbringe, denen ich meine Zeit schenke, denen ich meine Liebe schenke, meine Aufmerksamkeit schenke, meine Fürsorglichkeit schenke. Also verstehst du, was ich meine? Ich habe Erwartungen. Und die habe ich logischerweise auch an einen zukünftigen Partner. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich schon gesagt habe, dass die Wahl des Partners oder der Partnerin eine der wichtigsten ist, die du in deinem Leben triffst. Zumindest, wenn du es ernst meinst.
Für Gesundheit, für dein Wachstum, für deinen Seelenfrieden,
ja.
Für deine innere Arbeit.
Alles. Ich brauche ja nicht irgendeinen Partner. Das wäre in der Woche erledigt. und auch das wird jetzt wieder sehr arrogant klingen, aber das ist, so schwer ist es nicht. Also wirklich nicht. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, jemanden zu finden, mit dem du dein Leben teilst und mit dem du ein Leben, ein gemeinsames Leben aufbaust und mit dem du durch die tiefsten Täler und die heißen Highs gehst und alles mit diesem Menschen teilst.
Der Seite an Seite mit dir steht, der dich im Blick hat und du den Blick hast, der gegenüber dir barmherzig ist und auf dich Acht gibt, wo ihr euch ausgleicht, wenn er eine mal mehr oder weniger Energie hat, wo man lernt, auch mal zurückzustecken in gewissen Phasen, während der andere in anderen Phasen denkt, jemand, der keine Strichliste führt, jemand, der es grundsätzlich gut mit dir meint und will auch, dass du thrivest und so weiter und so fort. Ich könnte jetzt ewig weiterreden, ne?
Ja, und dafür brauchst du einen besonderen Menschen. Und dieser Mensch muss das, was ich als Bare Minimum und die absoluten menschlichen, noch nicht mal männlichen, sondern menschlichen Basics, das erwarte ich auch alles von meinen Freundinnen. Wenn die nicht erfüllt werden können, weil das zu anstrengend ist, ein halbwegs entwickelter, intelligenter, reflektierter Mensch zu sein, dann Entschuldigung, was will ich denn dann mit dir? Also seit wann sind denn solche Sachen hohe Ansprüche? Ich verstehe noch nicht mal, wie man auf die Idee kommt, dass das hohe Ansprüche sein könnten. Ich verstehe es nicht. Dann bitte, findet mich doch, also alle von mir aus dominant und zu hohe Erwartung, juckt mich nicht. Aber die basic human traits, die müssen schon funktionieren. Und das ist seit neuestem, ich weiß auch nicht, wann das Trend geworden ist, dass es mittlerweile schon hohe Erwartungen sind, wenn man von einem Mann erwartet, dass er selbstständig lebensfähig ist.
Aber ehrlich.
Seit wann ist das denn jetzt übergegangen in, wir erwarten von Männern zu viel, dass sie sich selbst versorgen können? Die waren doch, also bevor sie dann mit einer Frau zusammengelebt haben, haben die doch auch selbst gelebt. Konntest du vorher keine eigenen Arzttermine machen? Oder deine Wäsche selber waschen oder dir selber was zu essen machen? Oder wie, hast du vorher keine Sachen gefunden in deinem eigenen Haus? Oder
deine Wohnung mal aufgeräumt?
Oder einen Staubsauger in die Hand genommen? Ich verstehe, ich mein Weltbild ist in den letzten Wochen so ein bisschen, ich möchte nicht sagen zerstört worden, aber diese ganzen Dinge, die auf einmal online ausdiskutiert werden, die für mich vollkommen normal sind und ich auch mit noch keinem Mann in meinem ganzen Leben über sowas eine Diskussion hätte führen müssen. Ich kann doch einen Mann gar nicht ernst nehmen, der nicht weiß, wie ein Ofen funktioniert oder noch nie Wäsche gewaschen hat. Oder Sachen nicht alleine findet. Oder bin ich deine Mutti oder was? Nicht, dass ich das nicht machen würde. Ich habe bisher für all meine Partner die Wäsche mitgewaschen und zusammengelegt und gemacht und getan. Aber die auch, wenn ich keine Zeit hatte.
Genau, darum geht's. Es geht nicht, es geht nicht um die Erwartungshaltung.
Darum, es geht nicht, eine Sache möchte ich kurz klarstellen. Es geht nicht darum, dass ich sage, in einer Beziehung macht jeder seinen eigenen Kram. Ich mache meine Wäsche, du machst deine Wäsche. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass auf einmal so getan wird, als wäre es normal, dass Männer sowas alles nicht können. Und dass die Erwartungshaltung, dass Männer im Haushalt mithelfen, auf einmal irgendwie zu hohe Erwartungen sind. Und ich mir denke, aber es ist doch auch dein Haushalt. Also wenn ich mit jemand anderem zusammen, wenn ich jetzt mit Monia zusammenziehen würde, dann sind wir auch ein gemeinsamer Haushalt. Dann erwartet sie doch auch nicht von mir, dass ich ihre Wäsche mache. Und sie kann es selber nicht. Also das sind doch normale Grundlagen, die man braucht zum Leben. Und ich verstehe nicht, warum auch das auf einmal in eine Richtung gezogen wird, in der es heißt, ja, Männer sind halt so. Hä? Wo habt ihr denn diese Männer her? Waren die, bis sie mit 35 ausgezogen sind bei ihrer Mama? Oder wie, was ist da passiert? Und wenn ja, dann möchte ich mit der Mama gerne ein sehr ernstes Wort sprechen. Weil wie meinst du, die hat ihrem Sohn nicht beigebracht, wie man überlebt außerhalb des mütterlichen Haushalts?
Du, auch da kann ich die Geschichte erzählen. Ich kenne jemanden aus meinem Umfeld, der wurde tatsächlich so hart von seiner Mutter verhätschelt und musste nichts machen. Seine Schwestern mussten immer alles machen, er gar nichts. Dann ist er irgendwie mit Mitte 20 ausgezogen und war dann richtig sauer. Der war richtig sauer auf seine Mutter und sagt, ey,
recht.
Ey, Mann, ich kann so gefühlt gar nichts. Und hat sich dann, ich glaube, eins oder zwei seiner Schwestern dazugeholt und hat quasi einen Workshop bekommen. Heute,
ja,
heute ist der top, abgesehen davon, was für Kochskills der sich entwickelt hat, vorher noch nie was angefasst, aber er wollte. Er hat sein Leben im Griff, aber der kam von einer Mutter, die gesagt hat, ja, nee, mein Sohn und so, bla bla bla. Die Töchter sollen das alles machen. Und hat sich aber heute damit nicht zufrieden gegeben, quasi damals. Und wie gesagt, ist heute ein Top-Koch, top, sein Haushalt top gemacht. Ne? Also von daher, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Also selbst wenn das passiert. Ne?
Ja. Und ich erwarte ja noch nicht mal, dass ein Mann besser kocht als ich. Oder nee, überhaupt megamäßig kocht. Ich erwarte nur, dass er sich selbst ernähren kann.
Ja.
Und dass er gegebenenfalls, wenn wir Kinder hätten und ich bin nicht da, dass die Kinder nicht verhungern oder irgendwie eine Tiefkühlpizza essen müssen, sondern dass der irgendwas zusammenbrauen kann, was halbwegs schmeckt und ein bisschen gesünder ist als eine Tiefkühlpizza. So schwer ist das ja nicht. Also ich verstehe nicht, warum wir davon ausgehen, dass die nicht, oder warum wir es nicht Standard finden, dass auch Männer auf sich allein gestellt lebensfähig sind. Und ehrlich gesagt, ich kenne keine, die es nicht sind. Für mich ist diese Diskussion auf einmal eine ganz neue, weil ich mir denke, wovon reden
die denn? Ich kenne auch keine, ehrlich gesagt. Also in meinem direkten Umfeld.
Wo kommen die denn alle her? Was soll das denn sein? Ich kenne das nicht. Ich hatte teilweise Partner, die noch monkiger unterwegs waren als ich. Was den Haushalt und wo die Pflanze steht und in welchem Winkel die steht und so. Der hätte so vom Boden essen können. Ich kenne das nicht, dass ich einem Mann erklären muss, wie eine Waschmaschine funktioniert oder wie, also weißt du, was ich meine? Ich hatte auch noch nie Diskussionen über Rollenverteilung oder so. Ich verstehe das Prinzip nicht.
Nee, also ich finde, wie gesagt, es gibt natürlich Fälle, wo, keine Ahnung, man vielleicht zu Hause ist, man arbeitet gerade nicht, der andere, ne, verdient die Brötchen, natürlich machst du dann mehr.
Ja,
also das ist ja dann klar, Alter. Wenn du zu Hause chillst und der andere geht hart arbeiten, sollte von dir aus der Gedanke kommen, ey, ne, ich übernehme ein bisschen mehr, weil ich bin ja gerade daheim. Und der andere versorgt mich ja. So, es ist was anderes, wenn Kinder kommen, weil da kann ich aus Erfahrung sagen, du hast nicht immer Raum, mit Kind den Haushalt parallel zu schmeißen. Weil es einmal das Kind sehr viel in Anspruch nimmt. Ja. Das ist nämlich manchmal der Gedanke von vielen Männern aus meinem Umfeld, also aus Menschen, von Menschen, die ich kenne, auch so, die Männer und so, dass Diskussionen gibt, die sagen, ey, du bist zu Hause mit den Kindern. Ja, Digga, denkst du, du kommst mit Kindern in Ruhe zum Kochen, zum Putzen, zum Wäsche machen oder was? Chill mal du hier. Bitte schön, nimm mal das Kind. Chill mal mit den zwei Tagen. Gucken wir mal, wie du es hinkriegst. Aber für mich geht der Hauptgedanke, und wie gesagt, natürlich funktioniert ein Haushalt auch besser mit fester Aufgabenverteilung. So, na klar. Aber für mich unter dem allem muss stehen die Haltung von, wir sind ein Tag-Team. Wir sind ein Team. Und wenn ich sehe, dass der eine gerade müde ist, der andere gerade zu spät kommt, der andere im Training, der dritte da, dass man sich gegenseitig aus der Barmherzigkeit den anderen sieht und dann einfach nicht sagt, aber entschuldige bitte, das ist deine Aufgabe, das ist deine Rolle, blablabla, sondern dass man sagt, ey, Schatz.
Immediate no.
Schatz, leg dich
Feierabend.
Mal hin oder ruh dich mal aus, ich weiß. Oder du, Schatz, pass mal auf, ich übernehme das heute. Oder weißt du was, mir ist aufgefallen, dass du denkst, leg dich mal hin, ich mach das. Aber nicht so mit diesem, ja okay, leg dich mal hin, ich mach das halt. Nach dem Motto, boah, gar keinen Bock, aber ich mach's halt.
Also eine Sache, gegen die ich schon mal so allergisch bin, dass sie nur einmal passiert und dann bist du raus, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Tabelle geführt, eine Strichliste geführt wird, wer was für wen macht.
Oh mein Gott, ich auch. Upturn, ja.
Raus. Feierabend. Ja. Da habe ich keine Toleranz mehr für. In meinem Leben,
nee.
Weil das auch unehrlich ist. Menschen, die Strichlisten führen.
Warte, nicht nur. Das Gottman-Institut, ich meine, das war, ich bin mir nicht sicher, hat auch gesagt, dass Strichlisten führen ist eine der Dinge, die langfristig Beziehungen kaputt macht. Nur zur Info.
Ja, 100 Pro.
Okay.
Macht ja auch Sinn. Menschen, die Strichlisten führen, sind auch die, die dir vorwerfen, was sie alles für dich getan haben.
Oh ja, Mann.
Und das in einem Streit oder sowas oder beim Schluss machen oder keine Ahnung was. Und auch lange verarbeiten, also lange einen Prozess haben, am Ende zu verarbeiten, was sie für die Person alles getan haben. Die sitzen dann bei einem Coaching und sagen, aber ich habe doch dies getan und ich habe das getan und das und das und das. Du hast die nicht freiwillig getan. Du hast diese Dinge nicht getan, weil du sie tun wolltest. Du hast sie getan, weil du was erwartet hast. Und damit ist das Geben für mich nicht mehr ehrlich und nicht mehr authentisch. Du wirst von mir nicht einmal hören, was ich für dich getan habe. Nicht einmal. Nicht um mich selbst zu beweihräuchern, nicht um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, nicht um zu sagen, guck mal, was für eine tolle Freundin ich bin. Das wird es alles nicht geben. Entweder ich mache es oder ich mache es nicht. Und mir fällt noch nicht mal mehr alles ein, was ich gemacht habe. Verstehst du, was ich meine? Es kommen heute noch Menschen zu mir von vor 20 Jahren, die mir dankbar sind für irgendwelche Dinge, die ich für sie gemacht habe, von denen ich gar nicht weiß, dass ich sie gemacht habe. Einfach, weil ich das wollte. Nicht, weil ich was zurückkriegen will, sondern weil ich gerade die Kapazität habe und ich habe vielleicht die Kompetenz und ich kann dir helfen und dann mache ich das. Und dann ist gut.
Stimmt, das bist du. So bist, du bist auch genauso in der Freundschaft. Tatsächlich.
Ja. Ich mache ständig irgendwas für irgendwelche Leute. Und
ja,
ich bin
auch. Ja.
Das ist meine Liebessprache. Ich bin Endgegner, ja, fürsorglich.
Ich liebe das an dir.
Ich vergesse nichts. Ich mache dir dein Leben so leicht, wie es geht. Aber nicht, um es dir danach vorzuhalten. Teilweise fallen mir diese Dinge noch nicht mal auf. Aber du kommst mit irgendeinem Problem oder du sagst mir irgendwas, du bittest mich noch nicht mal um Hilfe, aber mir ist schon eine Lösung eingefallen. Und dann mache ich das einfach.
Ja, ich bestätige das hiermit.
Das hört sich jetzt an, als würde ich mich gerade hart selbst beweihräuchern.
Nein, nein, easy, das ist die Wahrheit. Ich hätte das Gleiche über dich gesagt auch.
Aber das war jetzt nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, ich könnte locker hingehen und eine Liste schreiben von jedem Menschen, den ich kenne, was ich in meinem Leben schon alles für die getan habe und gegebenenfalls auch an manchen Stellen unausgeglichen ist, wenn man nur die Taten sehen würde. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Wenn du das von dir aus machst, weil du kannst, weil du geben willst, weil du das machst, ohne dir Gedanken darüber zu machen, was du zurückbekommst, dann machst du das aus einem freien Platz heraus. Machst du es
aus der Fülle auch heraus, wie man so schön sagt.
Ja, machst du es, weil du Wertschätzung haben willst, weil du glaubst, du wirst dann mehr geliebt, weil du glaubst,
performen zu müssen,
weil du glaubst, du musst das machen, um geliebt zu werden, weil du glaubst, du kriegst das dann zurück. Also wenn ich jetzt dir dreimal beim Umzug helfe, musst du mir auch dreimal beim Umzug helfen. Was übrigens eine Sache ist, die ich nicht machen würde. Du kannst mich bei allem fragen, aber ich helfe dir bei keinem Umzug.
Ich auch nicht.
Bin ich raus.
Ich auch. Aber ich organisiere ihn gerne für dich.
Das mache ich auch.
Mit allem, mit Batches und Co. mache ich alles gerne.
Das mache ich auch. Gar kein Problem. Aber ich komme nicht und schleppe.
Ich auch nicht.
Mach ich nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich kann Menschen, die Liste führen oder die Dinge für einen tun und es dann aufzählen, kann ich nicht ernst nehmen. Für mich ist das Unaufrichtigste, was geht. Weil ich dann von dir gar nichts mehr empfangen will. Das mache ich aber selber. Bevor ich mir dann wieder anhöre, was du alles für mich gemacht hast. Das ist
ja,
so,
Mann,
bitte halt deinen Mund. Ich kann so nicht. Kann ich nicht. Wir waren lang genug Freunde jetzt. Nee. Ist immediately Feierabend. Kann ich nicht. Ha, krieg ich Gänsehaut von. Das ist genauso wie unauthentisches Mühe geben am Anfang.
Ja, Mann. Und dann so erwarten, dass du dann so Belohnung dafür bekommst.
Ja. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Und dann auch noch für so Sachen, die so voll normal sind oder sein sollten, in meiner Welt normal sind, für die wir ja auch kein Lob haben wollen. Hast dir deine Schuhe zugebunden? Feini, hast du.
Ja, es ist schon, natürlich ist es schön, wenn jemand es wertschätzt und sieht.
Das ist was anderes.
Genau, aber die Erwartung zu haben, guck mal, ich habe das gemacht für dich, sag, dass ich eine gute Freundin bin. Bitte, sag, dass ich eine tolle, die beste Freundin, die du je hattest. Komm, sag's. Gib's mir.
Aber es ist, also ich meine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich glaube, ich sag meinen Freundinnen oft genug, was für tolle Menschen sie sind und wie froh ich bin, sie zu haben. Genauso wie ich jedem Partner, den ich jemals hatte, oft genug gesagt habe, was ich finde, was er für ein krasser Typ ist und wie dankbar ich bin, dass er mein Partner ist. Aber ich kann doch nicht jedes Mal, wenn irgendeine, so ein absolutes Basic Task gemacht wurde, du bindest dir die Schuhe zu und ich sag, oh, fein. Also fein, ganz toll hast du dir die Schuhe zugebunden. Hä? Nee. Wieso? Also in dem Moment, in dem du sagst, guck mal, was ich gemacht habe, ist der Moment weg.
Ja.
Wie gesagt, verstehst du, was ich meine?
Genau, das ist was anderes, als selber den anderen zu sehen und zu wertschätzen für das, was er macht.
Ja, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also die Fähigkeit braucht man natürlich auch auf der anderen Seite zu sagen, ey, danke oder vielen Dank, dass du das gemacht hast. Danke, dass du das, mir ist aufgefallen, dass du das ist schon wichtig. So Wertschätzung oder den anderen zu sehen ist wichtig. Also das ist aber, liegt dann bei dir und nicht bei der Person, die was gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn die Person natürlich kontinuierlich aufmerksam ist und was für dich tut und macht und keine Ahnung und dann nie von dir aus Wertschätzung kommt, echte Wertschätzung, natürlich macht das irgendwann was mit der anderen Person.
Aber es ist ein Unterschied zwischen Wertschätzung und Dankbarkeit und Loben, als wär's ein Hund.
Ja, hundertprozentig.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Ich finde Wertschätzung und Dankbarkeit wahnsinnig wichtig. Aber jedes Mal ein oh wow zu erwarten, wenn du ein guter Mensch warst oder wenn du einfach irgendwas gemacht hast, ist eine andere Form von ich brauche nochmal extra Lob. Das ist dann was, wo ich denke, das ist auch nicht authentisch. Mhm. Wertschätzung und Dankbarkeit ist was anderes als Lob und eine halbe Parade schmeißen, weil, keine Ahnung, was passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ich schmeiße eine Parade, wenn du zum Beispiel irgendwelche Durchbrüche hast oder ein neues Muster durchbrochen hast oder irgendwas anders gemacht hast. Du hast ewig an der Sache gearbeitet, die dich an dir gestört hat und dann hast du es das erste Mal anders gemacht und du kriegst es doch nicht mal mit. Und ich sage dann sowas, wie ist dir eigentlich aufgefallen, das? Und du sagst, oh krass, nee, da schmeiße ich dir eine ganze Love Parade für. Da finde ich, ist dann so Lob und so Begeisterung und so, wow. Aber wenn, weiß ich nicht, wenn du irgendwelche Sachen machst, die ich einfach als menschliche Grundlage sehen würde, wie ehrlich zu mir sein oder zum Beispiel hast du ein Thema mit Pünktlichkeit, ich glaube, das darf ich so offen sagen, und am Anfang unserer Zusammenarbeit war das ein Punkt, mit dem ich nicht gut zurechtkam, weil ich es einfach unzuverlässig finde und ich mit Unzuverlässigkeit nicht richtig gut klarkomme. Moni hat ein bisschen gebraucht, um daran zu arbeiten, aber hat sie. Bin ich ihr dafür dankbar, dass sie mittlerweile um einiges zuverlässiger ist? Ja. Weiß ich das ja zu schätzen, dass sie darauf Rücksicht genommen hat und daran gearbeitet hat? Ja. Habe ich schon ein paar Mal eine Parade gefeiert, weil sie es pünktlich geschafft hat? Auch ja. Mache ich jetzt jedes Mal, wenn Monja pünktlich zu einem Termin kommt, eine Parade? Nein.
Nein.
Warum auch? Ich verstehe es nicht.
Ja. Ich muss natürlich sagen, dass, seitdem ich weiß, dass mein Hirn neurodivergent ist, dass ich viele Sachen mehr checke. Aber I'm working on it. I'm working on everything.
Ja, tust du. Und ja, neurodivergent ist, du hast halt kein, das ist mir dann auch aufgefallen, du hast halt kein Zeitgefühl. Das ist so witzig, wenn Monja teilweise To-Do-Listen schreibt, so für die Woche oder auch für den Tag und die dann mit mir durchgeht und ich sage, Monja, auf gar keinen Fall. Streich mal bitte 80%, weil das passt überhaupt nicht in den Tag. Sag mal, in welcher Welt lebst du denn? Und die so, hä, doch? Nein.
Wenn du meine To-Do-Liste von heute sehen würdest, hier siehst du, du wirst vom Stuhl fallen. But I have to, because übermorgen ist ein Aufstellungstag, dies, das, Ananas. I need to. Dazwischen sind Coachings und Calls und dies und jenes und Budo muss vorbereitet werden und Einkauf muss jetzt gemacht werden. Give him!
Ja, das ist, es hört sich jetzt schon unrealistisch an, aber...
Wir reden heute Abend.
Okay. Wir gucken. Aber dann ist das jetzt vielleicht auch der richtige Punkt, um aufzuhören, damit du deiner To-Do-Liste nachkommen kannst.
Ich wollte gerade sagen, we need to stop, please.
Eine Sache, die ich jetzt schon anteasern möchte für die nächste Folge, weil ich jetzt festgestellt habe, wir sind bei schon über einer Stunde, es hätte thematisch aber so gut gepasst, dieses Männlichkeitsthema, was wir, ich glaube, gestern haben wir darüber gesprochen, mit männlichen Tasks, also Schränke bauen, Reifen wechseln, Lampen anbringen und so. Da hatte ich dir auch ein Reel zugeschickt vor ein paar Tagen, wo sich ein Mann ist mit seiner Freundin irgendwie auf der Straße liegen geblieben, weil ein Reifen platt war. Und sie hatte einen Ersatzreifen dabei und hat gefragt, ob er den Reifen wechseln kann. Und er so, nö.
Hell no. Und er so, nee.
Ja. Und sie so, okay. Und er so, ja, dann rufen wir hier Triple, wie heißt Triple A auf Deutsch?
Keine Ahnung,
ADAC. Dann rufen wir ADAC. Und die so, okay, alles klar, der ADAC angerufen. Dann kam aber irgendwer vorbei.
Ein Mann.
Ein anderer Mann in irgendeinem Truck kam vorbei, hat angehalten, hat gesehen, dass sie Probleme haben und hat gefragt, ob er den Reifen schnell wechseln soll. Und die Freundin so, ja klar, geil, danke. Und der Mann so, nee, auf gar keinen Fall.
Er hat auch gesagt, I won't let another man outman me in front of my girlfriend. Das war die Aussage in dem Reel.
Ja. Und der Typ von AAA ist kein anderer Mann, oder was?
Ja, der ist ja eine Dienstleister. Der wird hier bezahlt.
Aber nein, den hat er ja dann gerufen. Er ist ein Dienst. Ey, easy. Ich hätte ihm den Reifen gegen den Kopf gehauen.
Darüber reden wir nächste Folge, weil da will ich noch einiges dazu sagen.
Ja. Und deswegen wollte ich gerade sagen, das macht jetzt ein ganz anderes Fass auf. Es hat aber gepasst zu diesem ganzen Dominanzding.
Ja.
Deswegen, ja. Also Teaser, wir reden über Reifenwechseln. Nächste Folge.
Über Rohre verlegen.
Oh, wow. Rohre verlegen. Okay, alles klar.
Okay, wir hören jetzt auf an der Stelle. Tschüss, ihr Hübschen.
Bye, bye.
Bye.